Wenn wir uns darüber Gedanken machen und darüber reden, über die Beschaffenheit des Menschen, dann hege ich Beanspruche. Das klingt so komisch, Beanspruche. Ja. Beanspruche ich nicht, alles zu wissen und alles euch zu sagen und bis ins kleinste Detail zu erklären, denn das ist unmöglich, das so zu tief zu ergründen. Aber ich möchte ein paar Blickwinkel auf den Menschen mit euch werfen und über bestimmte Dinge mit euch nachdenken. Und da denke ich, dass die Bibel uns schon genug gibt, was uns sehr gut beschäftigt damit. Und woher wissen wir etwas nochmal über Gott, über den Menschen? Vom Wort Gottes her, da müssen wir zurückkehren, da müssen wir hineinschauen, was die Bibel uns darüber lehrt. Und ich meine, dass ganz viele Positionen und Meinungen eben über den Menschen, wie er beschaffen ist, viel mehr was mit Philosophie zu tun hat. Und dass es Einfluss genommen hat in die Kirche hinein, von griechischen Philosophen bis über die Kirchenväter, wurde es adoptiert, aufgenommen, mit christlichem Hintergrund aufgearbeitet und es hat ein Einzug gehalten in die Kirche und somit in die Gemeinden. Und vieles ist einfach so angenommen und aufgenommen, ohne es zu reflektieren, ohne es zu prüfen. Und man weiß gar nicht, wo das steht, aber das ist halt so. Eins zum Beispiel ist, dass der Mensch aus drei Teilen besteht. Das ist so die Dreiteilung des Menschen. Aus Geist, Seele und Leib. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Ich meine, das kennen wir. Und da wird das sehr, sehr, das ist sehr populär in Gemeinden und in unserem Denken. Ich kann mich erinnern, dass bei einem Jugendgottesdienst hat ein Prediger soeben das so ein Schaubild gebracht mit diesen drei Kreisen. Innen ist der Geist, dann die Seele und außerhalb ist der Leib. Ist schon mal so die Kreise gesehen und hat das Problem aufgezeigt. Und es schien mir sehr einleuchtend zu sein, als ich das so da saß, als so ein junger Spund. Also so lange ist das gar nicht her. Vielleicht 10 Jahre oder so. Oder 15, ich weiß gar nicht. Ich saß dann da und dachte, wow, das klingt gut, das klingt interessant. Und in meinem Kopf, also habe ich das so reflektiert, da klären sich ja manche Fragen, die ich so habe. Wo liegt das Problem, was ist mit mir los? Und dann ist es, zum Beispiel gibt es diese Lehre, dass der Körper letztendlich, und das ist sehr stark griechisch-philosophisch, gehört zu der gefallenen Schöpfung, es ist böse und er muss letztendlich abgelegt werden. Und das ist sehr pauschal gesagt, aber diese extremsten Form von Kasteiung, dass man sich zügeln muss, bis in die katholische Kirche, wenn man an Luther denkt, wie sehr er sein Körper versucht hat, kasteilen, um da fromm zu leben, um diesen Begierden und Gedanken Einhalt zu gebieten, um dem Teufel keine Angriffsfläche zu geben. Also der Körper über lange Jahrhunderte hindurch als etwas Schlechtes angesehen, etwas Falsches, Gefallenes und somit nur noch abzulegen ist. Irgendwann mal legen wir den Körper ab und das ist gut. Und alles, was mit dem Körper zu tun hat, ist auch dementsprechend falsch. Bis hin jegliche Regung, irgendwelche Bedürfnisse. Und die sind eben schlecht und abzulegen, weil das gehört ja zu dem Gefallenteil des Menschen, des Körpers. Und somit auch der Bereich der Sexualität ist etwas Schlechtes, weil das gehört in den Körper hinein. Schafft in uns eine gewisse Schizophrenie. Ja, und dann trösten wir uns mit der Bibelstelle aus dem Römer. Das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und was ich nicht tun will, das tue ich. Und dann, was ist mit mir los? Habt ihr so den Eindruck, manchmal so schizophren zu sein? Nicht? Kommt jemand euch gut klar? Das ist gut. Ich habe so manchmal den Eindruck gehabt, dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Ich kann doch nicht in einem Moment das wollen und im anderen Moment nicht wollen und ich kann doch nicht zu gleicher Zeit wollen und nicht wollen. Aber das finde ich irgendwie in mir, oder? Ich weiß, es ist nicht gut. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht gut ist und eigentlich, dass ich es, aber trotzdem will ich es tun und mache es auch. Kennt ihr das nicht? Ja, bin ich ein Exot? Okay, wir können das nächste Kapitel aufschlagen. Wenn ihr damit kein Problem habt, dann rede ich zu, dann müsst ihr alle nach vorne und ich muss mich hinsetzen. Nein, und ich bin so aufgewachsen und ich dachte, das sind so zwei Willis. Und ich dachte so bei mir selbst, ich bin schizophren. Es gibt so alle möglichen T-Shirts, gell? mit solchen so schizophrenen Sprüchen. Ich denke, das hat was eben mit diesem Menschenbild zu tun, mit dieser Dreiteilung des Menschen. Und dann sagt man, da gibt es eine Seele. Und die Seele bestimmt, was der Leib tut. Das ist wie der Leib ist wie ein Handschuh und die Seele ist so wie die Hand im Handschuh. Und das, was die Hand tut, das tut auch der Handschuh sozusagen. Und so, was die Seele will und tut, das tut auch der Leib, der Körper. Also damit wir den Körper unter Kontrolle kriegen müssen, müssen wir die Seele, und dann heißt es brechen, zerbrechen. So, weil die Seele ist die gefallene Schöpfung, da ist der Mensch geistlich gestorben, sagt man sozusagen. Und da gibt es einen Ort und der muss wiedergeboren werden. Das ist dann der Ort, wo unser Geist dann wiedergeboren wird. Und das ist der einzige Ort, wo der Mensch wahrhaftig ist und mit Gott leben kann. Schon mal gehört so ungefähr? Ich denke, das ist keine biblische Lehre. Die ist viel mehr von den Griechen und Philosophen geprägt als von der Bibel. Das ist meine Position. Ich möchte euch herausfordern, das zu prüfen. Wir haben, ich weiß nicht, ob ich daran erinnern könnt, wir haben einige Bibelstellen betrachtet, die anscheinend das lehren. Könnt ihr euch erinnern, wir haben die Hebräerstelle angeschaut, den Schluss von Paulus, wo Paulus darüber gesprochen hat, dass Gott euch heilig, samt Geist, Seele und Leib und untadelig darstellt, gell? Wo man sagt, guck mal, da steht doch eine Dreiteilung, samt Geist, Seele und Leib. Also der Mensch besteht aus einer Dreiteilung. Oder dass das Wort Gottes schärfer ist als zweitschneidiges Schwert und vermacht zu trennen Geist und Seele, Leib und Bein, Mark und so weiter. Aber ich sage, wenn man diese Stellen heranzieht und sagt, dass sie das lehren, dann muss ich sagen, was sagt Paulus in diesem Segen? Dass Gott uns heiligen wird samt was? Geist? Und Leib. Alle drei Teile dann? Ja. Also wenn, dann ganz. Also nicht nur den Geist, sondern auch die Seele und den Leib und diese Lehre, diese platonische Lehre, die sagt, nein, nur den Geist wird geheiligt, aber nicht die Seele und nicht der Leib. Der Leib wird abgelegt, Seele wird gebrochen, aber der Geist lebt weiter. So sagt die Bibel nicht, sagt Paulus nicht. Wenn, dann Geist, Seele und Leib. Alles ist geheiligt und alles wird untadelig dargestellt, auch der Leib. Die Bibel lehrt keine Leibfeindlichkeit. Sie lehrt, dass der Leib erlöst werden muss, verwandelt werden muss. Aber nicht, dass er abgelegt werden muss, ist was Schlechtes. Überhaupt meine ich jetzt etwas zugespitzt, das zu sagen. Überhaupt meine ich, dass wir von der evangelikalen Richtung und das auf die bibeltreue Richtung viel zu ein negatives Menschenbild haben. Nicht, dass ich leugnen möchte, dass der Mensch eine gefallene Schöpfung ist und dementsprechend unter der Macht der Sünde stand oder noch steht. Aber wir haben ein viel zu negatives Menschenbild. Der Mensch ist nur böse. Da ist nichts Gutes in ihm. Gell? Ja, das ist so. Der Mensch ist böse, abgrundtief. Aber eine Frage, über die wir nachdenken können. Wer hat den Menschen geschaffen? Gott. Durch was hat er oder durch wen hat er ihn geschaffen? Durch seinen Geist. Also wenn Gott den Menschen geschaffen hat, dann lebt der Mensch aus Gott und besteht aus Gott. Und der Geist Gottes hat ihn gemacht, oder? Gott hat ihm überlegt, wie ich funktioniere, wie ich bin. So, wir kommen dazu, dass der Mensch eine gefallene Schöpfung ist und welche Auswirkungen das hat. Aber wenn wir den Heiligen Geist nur darauf beschränken, dass er uns eine Wiedergeburt schenkt und nach der Wiedergeburt uns leitet, dann vergessen wir einen ganz großen Teil, dass der Heilige Geist uns auch gemacht hat. Mit unseren Empfindungen, mit unseren Neigungen, mit unserem Wesen, wie wir funktionieren, wie wir denken, wie wir sind. Der Geist Gottes ist ja nicht nur erst bei der Wiedergeburt aktiv gewesen, oder? Der hat uns ja auch gemacht aus der Materie. Versteht ihr, was ich meine? Also was ich damit sage, wir müssen es sehr differenziert anschauen und gut schauen, was die Bibel sagt. Aber wir dürfen nicht pauschal sein. Wir dürfen da nicht pauschal sein. Ich meine, dass das Bild vom Menschen weniger eine Dreiteilung ist. Wenn überhaupt, dann können wir von einer Zweiteilung reden, wenn überhaupt. Wir können reden, dass der Mensch nämlich eine Materie, eine materielle Seite hat und eine immaterielle Seite. Versteht ihr das? Das können wir sagen. Der Hebräerbrief, wenn er sagt, dass das Wort Gottes allein fähig ist, Geist und Seele zu trennen. Das heißt, nur er selbst, wir können nicht sagen, wo beginnt Geist, wo beginnt Seele, wo hört Geist auf, wo beginnt Seele. Das können wir nicht sagen. Dann vermag es nur das Wort Gottes. Aber das sagt nicht wiederum, dass es eine Dreiteilung ist. Übrigens, nach dem Hebräerbrief sind das mindestens 6 oder noch mehr Teile. Geist, Seele, Leib, Mark, das sind schon 4 und so, wenn man das sich anschaut. Nein, das lehrt das nicht, sondern es sagt, das ist sehr komplex und so tief, dass wir keine Scheidung machen können, dass wir nicht sagen können, so besteht der Mensch. Jetzt gerade lebe ich im Geist, jetzt lebe ich in der Seele, jetzt lebe ich im Fleisch, also im Körper. Ich denke, dass die Bibel ein ganzheitliches Menschenbild lehrt. Das heißt, Mensch als Ganzes nimmt und das in Beziehung zu Gott setzt. Und ich bin ein Fan von Puzzeln, nicht von Puzzle selber machen. Dazu habe ich manchmal zu wenig Geduld. Manchmal, meistens. Sondern ich lese die Bibel und verstehe die Bibel so, dass es malt mir ein Bild vor Augen, auch unter anderem aus der Perspektive Gottes. Gott stellt mir den Menschen vor. Und es gibt verschiedene Aspekte, verschiedene Bereiche, die die Bibel mir vorstellt. Und die sind wie Puzzleteile. Und die muss ich jetzt zusammenfügen. Und je mehr ich diese Puzzleteile zusammenfüge, umso mehr bekomme ich nämlich ein ganzheitliches Menschenbild. Und das ist sehr vielfältig. Es ist sehr umfangreich. Es sind sehr viele Facetten, die da entfaltet werden. Und ich bezeichne, also mein Verständnis, jetzt das rede ich jetzt von mir, mein Verständnis vom Menschenbild, es ist eine Einheit in der Vielfalt. Der Mensch ist eins. Er ist eins, aber er ist sehr, sehr, sehr vielfältig. Und ich habe, wenn ich schon von Teilen reden würde, nein, ich rede nicht von Teilen, ich hab mehrere Puzzleteile entdeckt. Und ich möchte, wie gesagt, nicht beanspruchen, alles entdeckt zu haben, aber mehrere Puzzleteile vom Menschen entdeckt, wie der Mensch beschaffen ist. Und darüber möchte ich mit euch nachdenken. Ich habe mindestens 7. Und bei 7 habe ich aufgehört, weil das eine göttliche Zahl ist. Das auch, aber das, ich habe keinen Anspruch auf Vollkommenheit, weil das bedeutet die Zahl auch. Aber ich habe zumindest 7 Aspekte, 7 Puzzleteile, 7 Einheiten von Menschen entdeckt, die ich mit euch darüber nachdenken möchte. Und das machen wir von den Zeilen ausgehend, die uns berichten, wie Gott den Menschen geschaffen hat. Wo steht das? Ganz genau. Ja, deswegen, ich mache hier ganz kurz Zusammenfassung und dann für diejenigen, die eben nicht dabei waren, dass sie, weil ich jetzt nach der Sommerpause, wenn ich jetzt einsteige und mittendrin jetzt bei einem Teil ankomme, dann sagen, von was redet ihr überhaupt und wie kommt ihr überhaupt zu der These? Genau, aber das ist schon mal nicht schlecht, dass du dich erinnern kannst. Ach so, aufgeschrieben. Okay, also. Ich hoffe, ihr könnt euch so geistig das ein bisschen so kreativ vorstellen und wir machen jetzt ein bisschen Bibelarbeit. Also wir werden Bibelstellen nachschlagen, also wenn ihr die Bibel dabei habt, holt sie raus, versucht die Bibelstellen dazu aufzuschreiben und dann vielleicht nochmal nachzulesen. Also der erste Aspekt, wenn wir über die Menschen reden, dann müssen wir ganz am Anfang beginnen und der erste Aspekt ist folgendes. Der Mensch ist ein Erdwesen. Also jetzt kein Erdhörnchen oder so, oder wie heißt Maultier, so, aber ein Erdwesen. Und was meint die Bibel damit? Schlagt mal mir 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Habt ihr das? Also hier wird sozusagen ein Zoom gemacht, nachdem Gott gesagt hat, dass er die ganze Schöpfung gemacht hat und Menschen als Mann und Frau. Das gucken wir uns auch nochmal gleich an. Aber dann macht die Bibel sozusagen so einen Zoom und geht da genau hin und dann, wie war das? Wie wurde der Mensch genau geschaffen? Und das wird uns berichtet hier und Vers 6. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele, zu einer lebenden Seele. Also, der erste Teil interessiert uns jetzt an dieser Stelle. Gott der Herr, nimmt aus dem, macht einen Menschen und er macht ihn aus dem Staub vom Erdboden, richtig? Und darum meine ich, ist er ein Erdwesen. Ganz kurz zusammengefasst, darüber haben wir, wie gesagt, vor ein paar Monaten nachgedacht, aber kurz zusammengefasst, der Mensch ist erstmal, und das ist ganz wichtig, da müssen wir beginnen, der Mensch ist erstmal von der Erde und nicht vom Himmel. Der Mensch ist erstmal Materie, Staub. Das trägt zu einer sehr gesunden, zu einem sehr gesunden Menschenbild bei. Und zu einem sehr realistischen Menschenbild bei. Denn es dauert nicht lange, bis Kapitel 3. Und da kommt die Versuchung. Und wo läuft die Versuchung hinaus? Auf den Tod. Und was ist so das Ziel der Versuchung? Wozu stiftet der Satan die alte Schlange? Nee, das ist das Gericht. Aber Gott gleich zu sein. Gott zu sein. Aber am Anfang schuf Gott einen Menschen nach seinem Bild. Nach Bild Gottes schuf er ihn. Der Mensch wurde nach dem Bild Gottes geschaffen. Da könnte man sehr schnell doch auf die Idee kommen, sind wir ja auch Gott, oder? Sind wir nicht. Der Mensch, und da beginnt die gesunde und eine richtige Einstellung, der Mensch ist zuerst mal ein Erdwesen. Er ist von der Materie, er ist aus dem Staub gemacht worden. Also ich glaube, jetzt habe ich schon mal gesagt, aber ganz kurz, wenn man so die, weißt du, Wissenschaftler unter euch, wer macht gern Physik hier? Wer hat das? Gimmi? Nicht? Habt ihr alle abgewählt? Keine Physik. Wenn man das alles zusammenrechnen will, Wasser und Phosphor und all das, was da im Menschen so an Materialien drin steckt, vor allem Wasser, so, dann ja, sagt man, man hat einen Materialwert von keinem 2 Euro. Also wenn man das so zusammenrechnen will, wenn man uns so aufteilen würde an Stoffen, ja, Materie, ist unser Wert so gerade von einem Hamburger. Ja, das ist schon positiver, gell? Das ist schon ein Hamburger. Manche denken jetzt, oh nein, jetzt ein Hamburger. Das, ja, aber oh, 2 Hamburger, 2 Euro. Oh, das stimmt. Je nachdem für einen, was für ein Hamburger. Ja, so ein Hamburger, so ein Dings mit einem Ketchup-Senf und dann Fleisch, das war's. Da ist ja nichts drin. Also der Mensch ist von der Erde. Ich darf immer so sagen, wirklich, Gott macht sich die Hände schmutzig und macht einen Menschen aus der Erde. Und er besteht aus der Erde und dieses Erdwesen, die Bibel beschreibt es als ein hinfälliger Mensch. Der Mensch ist erstmal ein hinfälliger Mensch. Das bedeutet, er ist ist Materie. Und wenn Gott nämlich aus dieser Materie nicht Leben macht und Leben erhält, dann der Mensch kann aus sich selbst nicht sagen, also die Erde liegt nicht da und denkt, oh, ich will Mensch werden. Da werde ich erstmal eine Quallkappe und wie heißen die? Und so einen Wurm und dann kriege ich raus und dann werde ich ein Affe und dann werde ich ein Mensch. Die Materie kommt nicht auf die Gedanken, der Staub kommt nicht auf die Gedanken, ich werde Mensch und ich mache mich zum Menschen. Wenn Gott aus der Erde, aus der Materie nicht Menschen macht und in einem Leben gibt und das Leben erhält, war es das. Das ist sehr, sehr wichtig. Und darum rede ich echt, dass ob Gläubige oder Nichtgläubige, dass Menschen funktionieren, haben wir allein dem Lebensgeist Gottes zu verdanken. Versteht ihr das? Dass die Erde, Klumpenerde, das ist, was sie ist, nämlich dann, was wir dann werden, Mensch. Und dass wir so sind, wie wir sind, haben wir allein Gott zu verdanken, egal ob gläubig oder nichtgläubig. Und wenn Gott seinen Geist zurückzieht und sagt, nee, Mensch, du wirst nicht mehr leben. Aus Gründen gucken wir uns gleich an oder im Laufe der Zeit. Dann, was passiert mit dem Menschen? Das hast du gerade gesagt. Er kehrt zurück. Schaut mal Kapitel 3, Vers 19. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Mensch, du wirst wieder Materie, nicht Gott. Der Mensch, also das Erste, er ist ein Adama. Das ist Erde, Hebräisch. Und wie heißt der erste Mensch? Adam. Merkt, das ist, so hat Gott den Namen gegeben, nämlich aus der Adama genommen. Also du bist ein Erdling. Deswegen war meine Bezeichnung zuerst. Er ist ein Adam. Und Adam bedeutet nicht nur der erste Mensch, sondern von der Erde genommen. Der materielle Mensch, können wir vielleicht so sagen. Und mit diesem Erdsein, Erdwesen, hängt ganz stark diese Hinfälligkeit. Versteht ihr den Begriff hinfällig, wenn etwas hinfällig ist? Und jetzt kommen wir so schnell zu dem Begriff, der ganz wichtig ist, den die Bibel hier zusammenbringt, nämlich diese Hinfälligkeit des Menschen wird in Zusammenhang mit dem hebräischen Begriff Bazar. Im Türkischen, Russischen haben wir eine Vorstellung, was ein Bazar ist, oder? Im Hebräischen bedeutet jetzt nicht ein Markt mit viel Einkaufsmöglichkeiten, sondern das bedeutet Fleisch. Aus der Materie macht Gott Fleisch. Da läuft ja kein Tonklumpen. Habt ihr schon mal in BK, aber ich glaube, es ist eine Kunst. Wir mussten mal so aus Lehm so. Habt ihr schon mal gemacht? So getöpfert. Nee, nicht getöpfert. Sagt man das, ne? Aber töpfern noch so. Okay, so ein. Und dann könnt ihr euch vorstellen, so ein Ding. Und bei mir wird es dann zusammenstürzen oder so. Nein, und auf einmal beginnt es und bekommt Fleisch, Knochen, Fleisch, Sehnen, Adern, alles, was an uns drin ist. Das beginnt zu leben. Es wird Fleisch. Und wenn die Bibel jetzt von Fleisch redet, dann redet sie eben von diesem hinfälligen Menschen. Und das heißt, dieser von sich selbst nicht existierende Mensch, schwacher Mensch, die Materie kann von sich aus selbst nicht hin existieren. Es hat keine Kraft. Es sei denn, Gott gibt Leben, Gott gibt Kraft. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist, ich meine, zuerst, wenn wir von Fleisch reden und wenn die Bibel von Fleisch redet, dann redet sie von einem hinfälligen Menschen, einem Menschen, der unfähig ist, allein zu leben. Warum können wir das Gesetz nicht halten? Ich will das hier deutlich machen. Weil wir Fleisch sind. Wie ist die Beschaffenheit vom Gesetz? Wie ist das Gesetz? Schlag mal Römer ganz kurz. Also eine Hand da in dem drin, im ersten Buch Mose. Und schlag mal mir Römer Kapitel 7 auf. Schaut mal, Kapitel 7, Vers 14. Habt ihr das? Danke. Denn wir sind davon überzeugt, das ist etwas, was übrigens im Römerbrief immer wieder auftaucht, wir wissen. Also wenn man allein den Römerbrief jetzt, man kann ihn nach verschiedenen Kriterien durchlesen, zum Beispiel, das sei Ferne und dann schauen alles, was Ferne sei. Ein fruchtbares Studium des Römerbriefs. Paulus will uns bestimmte Dinge sagen, die Ferne seien, also unmöglich. Oder ein anderes, man kann den Römerbrief lesen und überall dem nachgehen, wo steht, wir wissen. Und dann wissen wir übrigens als Christen, was wir unbedingt wissen sollen, was die Basics sind. Das gehört zu den Basics. Er sagt, wir wissen, dass das Gesetz, und jetzt, was steht bei euch? Geistlich ist. Ich aber bin. Und wenn Paulus jetzt so redet, dann möchte ich das erstmal so von diesem Hintergrund lesen und nicht sofort, ja, klar, ich bin so ein Böser und fleischlich und bin Begierden durchtriebener und, versteht ihr? Das hat Folgen mit dem Sündenfall und so weiter. Aber hier redet er erstmal und sagt, das Gesetz ist geistlich, ich bin aber fleischlich, ich bin ein hinfälliger Mensch. Wie sollte ich mich das fleischlich, das Geistliche halten? Wie geht das? Wie kann, das sind zwei verschiedene Naturen. Das andere ist Materie, das andere ist Fleisch, das andere ist hinfällig und schwach, das andere ist aber gut und vollkommen und das ist Geist und das ist da ist eine Diskrepanz, sagt man das so? Also ich behaupte, das ist das Problem, das ist das Dilemma. Der Mensch ist nicht in der Lage, das Gesetz zu halten, weil ihm etwas Grundsätzliches fehlt. Er ist Fleisch, er ist hinfällig, er ist bedürftig. Also ich denke, Fleisch im Kontext der Bibel hat was mit Schwäche zu tun. Mit diesen Begrifflichkeiten ist natürlich Verwandtschaft, wird oft die Verwandtschaft gemeint oder Körper oder aber letztendlich läuft das darauf hinaus, das ist einer, ein Mensch, der von der Erde gemacht und einer, der schwach ist, der schwäche ist, der hinfällig ist. Er ist einfach auf Gott angewiesen, dass er ihn zum Leben erweckt. Das ist der hinfällige Mensch. Habt ihr Fragen zu diesem kleinen Puzzleteil? Ich habe jetzt versucht, das, was noch mal ganz kurz in Erinnerung zu holen, kurz kompakt zu machen. Okay? Dann gehe ich mit euch weiter. Also, daher kommen wir. Und jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt des Menschen. Schaut mal in Kapitel 2 nochmal. Kapitel 2, nochmal Vers 7. Jetzt kommt der zweite Teil. Also Gott macht den Menschen aus dem Staub vom Erdboden. Das ist die Hinfälligkeit, das ist Basar, das ist Fleisch, Materie. Und dann heißt es, und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. Oder Odem, gell? In manchen Übersetzungen. Atem des Lebens. Und schaut mal, so wurde der Mensch eine lebende Seele. Und hier nochmal, ich glaube, da haben wir diesen Teil auch schon angeschaut gemeinsam? Nee? Jetzt wird es spannend, gell? Jetzt schaut mal, was da nicht steht. Und der Mensch bekam eine Seele. Interessant, gell? Da steht, und der Mensch wurde eine lebende Seele. Nicht, und der Mensch hat eine lebende Seele bekommen. Also jetzt war die Materie, jetzt lag da der Tonklumpen und jetzt hat Gott daraus einen Menschen gemacht mit Skelett und Fleisch überzogen und Sehnen und Haut und Haaren, wer glücklich da ist. So, und dann hat Gott ihm nicht jetzt eine Seele in diesen Leib hineingehaucht. Das ist nicht das, was der Text sagt. Aber das hängt oft mit unserem Menschenbild zusammen. Ja, wir haben eine Seele. Was meint die Bibel, wenn sie von einer Seele redet? Und ich denke, wenn man das hier richtig versteht, wird man einige Stellen besser auslegen oder verstehen können und vielleicht sogar nicht so mystisch. Kennt ihr die Stelle, als Paulus dann so lange predigt und das aus dem Fenster fällt, bam, tot. Zumindest denken sie, der ist tot. Und dann geht er hin und legt sich drüber und alle weinen, glaube ich, ist bei dieser Stelle. Und dann sagt er, hört auf zu weinen, denn seine Seele ist noch in ihm. So eine Formulierung. Und dann denken, ja okay, die Seele hat noch nicht verlassen und hat dann von oben herabgeguckt, wie Paulus dann auf dem versucht, ihn wiederzubeleben. Die ganzen Nahtoderfahrungsgeschichten so ein bisschen in diesen Kontext einzuordnen. Paulus sagt, nein, die Seele ist noch in ihm. Und ich meine, Paulus meint nicht, da ist eben eine immaterielles etwas und das hat ihn jetzt noch nicht verlassen. Also mach mal langsam, es ist noch in ihm. Ich glaube, das ist etwas anderes, was er damit sagt. Und ich erkläre es euch gleich, so wie ich verstehe, und dann hoffe ich, dass das ein bisschen Sinn macht. Dieses Wort, was hier für Seele steht, ist das Hebräische, ist Nefesh. Das Wort Nefesh. Und griechisch ist das die Psyche. Also das hebräische Wort mit Nefesh wird in der griechischen Sprache mit Psyche übersetzt. Und Luther hat damit gerungen und sagt, ja, was gab man kein Wort vorher im Deutschen dafür, soweit ich weiß. Und dann beschrieb es mit Seele. Das ist das, was der griechische Text als Psyche kennt. Also das ist einfach von den Begrifflichkeiten. Also Gott machte aus der Materie und dann blies ein Lebensodem und dann wurde der Mensch zu einer lebendigen Seele. Achtet darauf, der Mensch wurde zu einer lebendigen Seele. Jetzt geht mit mir ein paar Stellen vorher durch, nämlich Kapitel 1. Und jetzt um die Verwirrung noch größer zu machen, aber dann hoffentlich wieder aufzulösen. Schaut mal in Kapitel 1, Vers 20, was da uns die Bibel sagt. Habt ihr das? Und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen. Ja? Okay, wer hat eine gute Übersetzung? Nein. Okay, parallel, guck mal, eine Fußnote. Ich glaube, in der Elbefelder muss eine Fußnote sein, gell? Ja, da steht, und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Seelen wimmeln. Um die Verwirrung nicht groß zu machen, übersetzt man Wesen. Lebende Wesen. Aber eigentlich sagt Gott, es soll ein Wasser, also jetzt geht's um die Schöpfung der Tiere. Und dann schuf Gott nämlich im Meer Lebewesen. Und das sind Lebewesen. Das sind lebendige Seelen. Wusstest du, dass der Wal auch eine lebende Seele ist? Und der Hai? Nee, der nicht. Der hat doch keine Seele. Gell? Tiere haben doch keine Seele. Und darum geht es mir, wenn wir ein Verständnis haben, und ich sage ein griechisch-philosophisches Verständnis, dass die Seele etwas ist, was so Art geistmäßig und dann in Menschen oder in innen wohnt, dann sowas hat das Tier doch nicht. Ich denke, das ist aber nicht biblisches Verständnis. Gehen wir nochmal weiter, Vers 21. Und Gott schuf Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Seelen, von denen das Wasser wimmelt und so weiter. Und nach der Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und jetzt Vers 24. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen, oder? Eben dieses, hier eigentlich steht es, und die Erde bringe lebende Seelen hervor nach ihrer Art. Vieh von kriechenden Tieren und wilde Tiere und Erde nach ihrer Art. Okay? Und schaut mal Vers 30. Aber alle Tiere der Erde und alle Vögel des Himmels und allem, was auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut und Speise. Das ist doch komisch, gell? Was steht denn Luther in Vers 30? Ja, ist auch gut so, dann bringt er uns sonst durcheinander, gell? All unsere Gedanken und all unsere Theologie und unsere Vorstellungen. Nein, der übersetzt das und übersetzt damit nicht die Seelen als Tiere, alles lebende Tiere halt. Ist auch okay, das sind auch lebende Tiere. Worauf will ich hinaus? Warum ist das wichtig mit lebender Seele? Also darf ich mal, ich spitze das mal zu und sage, wusstest du, dass der Unterschied zwischen dir und der Kuh oder dem Affen oder dem nicht ist, dass du eine lebendige Seele hast und das nicht? Kein Unterschied. Da unterscheiden wir uns noch nicht von den Tieren. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass die Tiere eine bessere Seele haben als manche Menschen. Manche sind Menschen mehr Schweine als Schweine. Das ist nicht der Unterschied zwischen Mensch und das ist nicht die Krönung der Schöpfung. Der Mensch hat eine lebendige Seele und die Tiere halt nicht. Nein, die Bibel sagt, Gott schuf alle als lebende Wesen. Denn wenn die Bibel erstmal von lebende Wesen oder Seelen redet, und jetzt ist das wichtig, jetzt die erste Auflösung, dann meint sie nicht von einer immateriellen Beschaffenheit, sondern meint sie von einem Menschen oder von einem Lebewesen. Der Mensch ist, oder eben die Tiere, die sind erstmal Lebewesen. Nefesh, nämlich das hebräische Wort für Nefesh, bedeutet folgendermaßen, der Mensch oder das Lebewesen ist ein bedürftiges Wesen. Es geht um die Bedürftigkeit mit diesem Begriff Nefesh. Mit dem Begriff Seele wird die Bedürftigkeit ausgedrückt. Und da ist der Mensch übrigens genauso bedürftig wie jedes Wesen. Nochmal, denn wenn Gott durch sein Lebensodem nicht die Materie am Leben erhält, stirbt es. Durch Gottes Geist, durch Gottes Lebensgeist wird die Materie zu einem Wesen, einem lebendigen Wesen. an lebenden Wesen. Und Nefesh bedeutet erstmal Folgendes: Leben. Leben. Und jetzt wird dieses hebräische Wort, jetzt wird ein Studium sehr, sehr hilfreich. Und ich empfehle euch, wirklich das so ein bisschen anzueignen und das zu üben, ein Wortstudium zu betreiben in der Bibel. Und Wortstudium meine ich jetzt nicht, dass ich ein Lexika aufschlage und sage, okay, was bedeutete früher das Wort Nefesh? Wie haben das die Griechen verwendet, wie die Hebräer verwendet, sondern in die Bibel hineinzuschauen und überall zu suchen, wo das Wort Nefesh auftaucht. Und dann anzuschauen, welche Bedeutung es hat. Und je mehr ich das mache, da wird es mehr deutlich, was bedeutet das Wort überhaupt? In welchem Zusammenhang wird das gebraucht? Ich mache mit euch so ein kleines Wortstudium. So ein bisschen das Ergebnis präsentiere ich euch vor. Nefesh kann im Hebräischen Kehle bedeuten zum Beispiel. Schlag mal mit mir zum Erste Mose 35. Erste Mose 35 mal aufschlagen, da gucken wir uns gleich das an, ab Vers 18. Vers 18 gucken wir uns das gleich an. Bevor wir das tun, 35, habe ich 36 gesagt? 35, Vers 18, ich überprüfe das noch schnell. Ja, okay. Also, das Wort Nefesh, also Seele, kann im hebräischen Sprachgebrauch zum Beispiel für Nahrungsaufnahme bedeuten. Es kann bedeuten Kehle einfach. Wisst ihr, was eine Kehle ist? Was ist? Zeig mir mal. Hier. Was geht alles durch die Kehle? Zum Beispiel Luft, Atmung, Nahrung. Kann ein Mensch ohne Nahrung leben? Kann ein Mensch ohne Luft leben? Wenn man in die Kehle keine Luft reinkriegt und keine Nahrung, dann stirbt der Mensch. Wenn man in die Kehle zudrückt, stirbt der Mensch. Wenn man ein Messer an die Kehle kriegt, dann ist das ein Symbol, ich nehme dir gleich das Leben, oder? So, wenn die Bibel von Nefesh redet, dann kann es genauso eben Kehle oder eben Hals bedeuten. Kehle in dem Sinne als der Organ von demjenigen, wo eben das Lebensnotwendige hineinkommt. Und genauso eben auch Atem. So kann das Wort Nefesh, also Seele, einfach für Atem stehen. Und Atem bedeutet Leben übrigens. Wenn jemand atmet, dann lebt er. Puh, atmet er nicht, dann stirbt er. Und deswegen ist dann, man guckt, oh, atmet er noch, oh, alles ist noch okay. Atem bedeutet für Leben. Mit Atem hat was mit dem Rachen zu tun, mit unserer Kehle zu tun, mit unserem Hals zu tun. So, und jetzt liest mal jemand 1. Mose 35, Vers 18. Okay, genau, also noch einmal. Und es geschah, als ihre Seele ausging, ja, denn sie musste sterben. Komische Formulierung, oder? Denn es begann, als ihre Seele ausging. Ja, was bedeutet, dann hat sie so stufenweise den Körper verlassen von der Sarah. Nein, sondern als ihr was ausging? Der Atem. Und jetzt denkt mal an diese Begebenheit von Paulus. Als Paulus sich über diesen Jungen legt und sagt, hört auf zu weinen, denn die Seele ist noch in ihm. Was meint er damit? Er atmet noch. Er spürt, der lebt noch. Es ist, deswegen sage ich, es ist nicht so spektakulär, nicht so, es ist, aber wenn man eben die Sprache der Bibel kennt und die Begrifflichkeit kennt, und Paulus ist ein Hebräer, daher kommt es, dann ist einiges einfacher. Jetzt nochmal, ich habe das in der Einleitung damals gesagt, das habe ich heute noch nicht wiederholt. Hebräische Sprache ist sehr arm eigentlich von Begriffen. Und sie muss große Wahrheiten mit wenig Wörtern sozusagen verdeutlichen. Also gebraucht sie verschiedene Bilder, um Dinge deutlich zu machen. Also, wenn die Bibel dann von der Seele redet, dann sagt sie erstmal, okay, wie soll ich euch erklären, was, dass der Mensch eine lebendige Seele ist, nicht eine hat, eine ist. Das heißt, der Mensch ist ein auf Gott angewiesenes Leben, so wie Rachen, wie Atem. Wenn Gott dem Menschen Atem nicht gibt, der Mensch stirbt. Und wenn Gott dem Menschen Atem gibt, dann lebt er. Genauso wie der Hals die Nahrungsaufnahme hat, also ist für, genauso ist es, der Mensch ist darauf angewiesen, wie so ein Küken oder so ein Vogel im Nest, wenn sie gerade geschlüpft sind und noch nicht fliegen können, oder? Da liegen, sitzen sie da und dann kommt die Mama mit dem Wurm und dann, was machen die? Alle machen den Rachen auf. So weit. Und wenn die Mutter Vögelin da nicht einen Wurm rein in den Hals, dann stirbt das Kleintier. Also es ist darauf angewiesen, dass die Mutter am Leben erhält. Und der Rachen steht für, ich bin bedürftig, bitte gib mir, bitte lass mich am Leben, bitte versorge mich, bitte, 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 ich brauche dich, sonst sterbe ich. Dafür steht so eine Riesengosche. Das heißt, der Mensch ist erstmal ganz unspektakulär von der Erde genommen. Und weil er von der Erde genommen ist, ist er auf Gott angewiesenes Wesen, das Gott am Leben erhalten muss. Er ist Nefesh, ein aufgerissener Rachen. Das hebräische Wort kann genauso auch Hals, also der äußere Hals bedeuten. Und das hat auch was, wenn man hier anschneidet, dann stirbt man. Also man geht einem einen Hals, das ist die Begrifflichkeit. Aus diesem Kehle, aus dem Begriff Kehle, übrigens Psalm 107, Vers 5 und 9, glaube ich, nur als Beispiel, dass ich euch sage, woher ich das Ganze habe. Psalm 107, Um zu zeigen, wie man drauf kommt. Habt ihr das? 107, 5? Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete ihnen ihre Seele. Und 9? Denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Und hier geht es, das ist genau das Bild. Er hat die Bedürftigkeit, ihren Rachen, ihren Hals, er hat sie ihnen gegeben. Er hat sie, eben Vers 5, hungrig und durstig, die verschmachtete Seele. Das ist ein Parallelismus. Im Hebräischen ist es ein Parallelismus. Das heißt, hungrig und durstig, das wird gegenübergestellt, nämlich Seele. Seid ihr da mit mir? Versteht ihr, was ich meine? Das ist gerade in den Psalmen sehr wichtig. Die erste Zeile sagt etwas aus, die zweite erklärt sozusagen die erste Zeile. Das ist ein Parallelismus. Oder sie sagt, das ist es nicht. Das heißt, hungrig sein, durstig sein, das bedeutet, die Seele verschmachtet. So kommen wir dahin, dass die Seele eigentlich ein Begehren ist. Und dann kommen wir schon dahin, warum wir das Begehren so in uns drin haben. Es ist ein Begehren nach Nahrung, es ist ein Begehren nach Luft, es ist eine Begehren nach Leben. Psalm 42, Vers 2. Wie eine Hirschkuh lechzt nach frischen Wassern, so lechzt meine Seele nach dir. Oh Gott. So hat meine Seele Begehren, Verlangen. Und versteht jetzt Seele jetzt nicht, da ist immateriell irgendwas, sondern da sagt, so hat mein Leben Verlangen nach Gott. Mein ganzes Leben, denn der Mensch weiß, wie eine Hirschkuh da eben ein frisches Wasser braucht, um zu leben. So braucht der Mensch Gott, um zu überleben. Das ist das, was er sagt. Nicht der Äußere, das Fleisch begehrt Gott nicht, hat kein Begehren, aber die Seele hat Begehren nach Gott. Nein, es ist, mein Leben hat Begehren nach Gott. Verlangen nach Gott. Warum? Weil es weiß, ich brauche das zum Leben. Ohne dem kann ich nicht leben. Könnt ihr mir da einigermaßen folgen? Ja, oder so? Ja. Ich muss es wissen, weil ich rede weiter und dann habe ich irgendwo euch verloren mittendrin und dann ist nicht gut. Jetzt, es ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also Seele, Nefesh kann bedeuten oder ist synonym mit Leben, okay? Ein von Gott angewiesenes Leben. Wichtig, weil es kommen Stellen, die für uns sonst, wenn wir sie noch nicht verstehen, große Verwirrung stiften werden. Bis dahin, dass wir zum Beispiel unser Blut nicht mehr opfern würden, also spenden würden. Weil wir sagen würden dann, wie bei den Zeugen Jehovas. Keine Transfusion, warum? Ja, weil die Seele ist ja im Blut. Ja, was ist, dann kriegt der andere meine Seele, das wollen sie ja nicht, ja? Okay? Weil die Seele ist ja im Blut. Was sagen wir? Ja, schon, aber egal, hat er halt ein bisschen was von mir, auch nicht schlecht. Oder in der Arme. Selber schuld. Nein, das ist einfach falsch verstanden. Darum geht es nicht, dass in diesen Adern, in der Seele, übrigens, dann haben wir schon einen Ort, wo die Seele lebt, gell? Zumindest dann biblisch, wenn man so die auslegen, dann ist die Seele auf jeden Fall im Blut. Das ist, also wenn wir nach der Seele suchen, dann bitteschön ab Blut untersuchen. Noch nicht gefunden, sagt der andere. Nein, darum geht es nicht. Die Seele steht für was? Nochmal? Das ist ein Synonym für Leben. Und wenn es, ich lese euch Sprüche 8, 35, 36. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verwirft, tut sich selbst Gewalt an, oder heißt es, vergewaltigt seine Nefesh eigentlich im Hebräischen. Nochmal, Sprüche 8, 35 bis 36. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden. Warum? Weil er ist zu dem zurückgekommen, der sein Leben erhält. Okay? Hat Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Das ist diese Übersetzung. Und eigentlich heißt es, vergewaltigt seine Nefesh, sein Leben. Er zieht sich seinem Leben. Also der hat Leben gefunden. Seele, diese Nefesh, steht einfach für Leben. Es ist ein Synonym. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Sie sterben, weil sie sich von dem entfernen, der das Leben gibt. Kennt ihr das Lied? Du bist das Leben, das sich wirklich lohnt. Kennt ihr das Lied? Ja? Also Gott ist der Leben, das Leben gibt. Und ich würde noch so sagen, die Nefesh, also lebende Seele, bedeutet Folgendes: Gott schuf aus etwas und machte etwas aus dem Nichts, aus der Materie, und macht es zu einem lebendigen Wesen. Es lebt einfach erstmal, es lebt. Und genauso leben einfach auch ein Fisch, und es lebt auch eine Kuh, und es lebt auch ein Affe, und es lebt ein Vogel. Alles lebt, weil Gott es macht. Und in allem ist lebendes Wesen, lebendige Seele in dem Sinne, alles lebt. Und genauso wie ein Spatz darauf angewiesen ist, dass Gott ihm das Leben erhält und ihn versorgt, wie die Lilien auf dem Feld, oder? Genauso ist der Mensch darauf angewiesen. Er ist einfach ein Lebewesen. Und jetzt geht mal mit mir in 1. Mose 12, 23. Ich glaube, das muss, wenn ich mir das alles richtig aufgeschrieben habe. Das gibt's gar nicht, gell? Ah, ich wusste, dass ich mich vertippt habe. 3. Mose 17, zweiter Versuch. Ich tippe dann immer so schnell das runter und dann kann sein, dass ich mich vertippe. 3. Mose 17, ich hoffe, dass das passt, Vers 11. Kommt das hin? Super. Also 3. Mose 17, Vers 11. Schaut mal, da steht, ich lese ab Vers 10, okay? Und jedermann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte des Fremden wohnen, der irgendein, welches Blut ist, gegen die Seele, die das Blut ist, werde ich mein Angesicht richten. Also Gott wird, jeder, der das Blut ist, gegen diese, und jetzt heißt es gegen was, gegen wen? Gegen diese Seele, weil es hier um gegen dieses Leben. Warum wird Gott gegen denjenigen, der das Blut ist, gegen dieses Leben etwas dagegen haben? Das ist, was Gott sagt. Wir lesen weiter. Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut, und ich selbst habe es auch auf euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Leben, für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Ja, genau. Okay, und jetzt, wenn wir das verstehen oder daher kommen und sagen, okay, es ist nicht so, dass da eine Seele im Blut ist, sondern wenn es darum geht, dass der Hals steht für Leben. Deswegen kann man Nefesh genauso sagen Hals. Also wenn ein Hebräerschreiber schreibt, und der Hals sehnt sich nach Atem, dann heißt es im Hebräischen genauso das Wort Nefesh. Also das gleiche Wort. Und der Übersetzer sagt, okay, in dem Fall, weil er sich jetzt nach Atem sehnt, ist es halt der Hals, okay? Aber eigentlich geht es darum, das Bild hier sehnt, ist ein Bedürftiger, der braucht Atem. Genauso steht Blut für Leben. Das heißt, ohne Blut kann ein Mensch nicht leben. Wird Blut vergossen, was passiert dann? Stirbt der Mensch. Blut vergießen bedeutet jemand umbringen. Blut klebt an deinen Händen. Ja, wie? Wo ist das Blut? Ja, das Synonym gesagt, du hast Leben genommen, oder? Wenn Jesus sagt, ich habe, das ist mein Blut für euch gegeben, das ist, da geht es nicht darum, dass ihr das getropft ist und dann wurde es in eine Schale gesammelt und das ist ja für euch, sondern das Blut steht für Leben. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Das ist das Wichtige. So, wenn die Bibel davon spricht, von dem Blut, dann steht Blut eine ganz starke Bedeutung von Leben. Blut wird dahin gegeben, dann heißt es, das Leben schreit. Wenn das heißt, das Blut Abels. Ja, wie? Kann Blut schreien? Nee. Hier heißt es, das Leben von Abel schreit zu mir. Die Nefesh. Die Seele. Das ganze Konzept von dem Mensch ist ein Lebewesen. Bedeutet, der Mensch ist ein bedürftiges Wesen. Es ist einer, der von Gott lebt. Und jetzt wird für dieses Leben, zeigt uns der Hebräer, ich sag mal die Bibel, Vielfältigkeit, nämlich er redet von Atem, sagt, kein Atem, kein Leben, kein Essen, kein Leben, kein Blut, kein Leben, zum Beispiel. Und sagt, all diese Bilder stehen für Leben. Nimmt man eins davon, stirbt der Mensch. Kein Atem, stirbt der Mensch. Und deswegen kann die Bibel dann sagen, das Blut für euch gegeben, dann ist dahinter ein ganzes Gebäude von nämlich Leben gegeben. Versteht ihr das? Worauf will ich hinaus? Denn wenn man hier eine falsche Weichenstellung hat, dann kommt man hinten schief raus. Und ich denke, wenn die Bibel erstmal redet und Gott schuf einen Menschen oder wurde zu einer lebendigen Seele, dann heißt, dann wurde er erstmal zu einem Lebewesen. Das war's erstmal. Und da ist noch nicht, da dürfen wir nicht etwas hineinlegen, was da nicht steht. Also, mit Begrifflichkeiten, Kehle, Hals, Begehren, Seele, Leben, Blut. Und somit kommen wir dahin, dass es sogar ganze Menschen als Ganzheit, als Seelen beschrieben werden. Könnt ihr euch erinnern an die Stelle, wo es heißt, und dass Jakob mit 70, und dann steht, wisst ihr, mit 70 Seelen nach Ägypten geht? Also Jakob geht nicht und dann so schweben so 70 Geister so neben ihm dann dahin. Sondern Seelen bedeutet Lebende, nicht Tote, Lebende. Und warum aber interessant sagen sie Lebende? Warum geht Jakob nach Ägypten? Hungersnot. Denn wenn sie nicht hingehen und nicht ihr Rachen aufsperren und Josef nicht ihnen Korn gibt zum Essen, dann sterben sie. Also in diesem Zusammenhang auf einmal, ja, das zeigt ihre Bedürftigkeit. Jakob geht mit all den Bedürftigen nach Ägypten, weil sie sonst sterben, weil sie sonst verhungern. Darum die Begrifflichkeit Seelen. Es gibt eine andere Stelle, um jetzt einen Riesensprung zu machen. Oh, ein Sprung, ich brauche eine Pause, gell? Um einen Sprung zu machen, ich gebe euch gleich. Um einen Sprung zu machen ins Neue Testament, in die Offenbarung. Da gibt es eine Stelle, da heißt es, dann sieht man von dem Thron Gottes, dass Seelen schreien zu Gott und beten und sagen, wie lange willst du uns nicht rächen, oder? Interessant. Das heißt, und sieht die Seelen der Verstorbenen. Ja, das der Leib ist tot und jetzt ist halt die Seele da. Allein übrigens diese Frage, die Seelen sind im Himmel, gell? Nicht Geister dann oder doch? Aber nach der Theorie, stirbt die Seele oder das ist gefallene Schöpfung, der Geist lebt weiter. Wieso redet er dann von Seelen? Also hier geht es nicht um diesen immateriellen Teil, sondern hier werden die beschrieben, wie auch immer die dann beschaffen sind. Dazu kommen wir noch. Wie auch immer die beschaffen sind. Aber hier geht es darum, das sind die, die bedürftig sind. Das sind Seelen, das heißt bedürftige Wesen, die zu Gott schreien. Und was ist ihr zutiefstes Bedürfnis in dem Fall? Rache. Wann rächst du nicht? Warum rächst du nicht? Also mit diesem Begriff Seele wird ganz stark Bedürftigkeit des Menschen aufgezeigt. Und jetzt, was ist das größte Gebot? Liebe, genau. Und dann gibt es ein Doppelgebot, gell? Okay. Und das erste, oder das ihm gleich ist. Und jetzt, wie sollst du ihn lieben? Von ganzem Herzen und von der? Okay. Und dann Verstand, gell? Oder eben Kraft, je nach Übersetzung oder in der Variante. Wie liebt man Gott von der ganzen Seele? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Weil das ist das größte Gebot. Also wenn ihr sehr bibeltreu seid, wenn ihr Gott liebt, dann müsst ihr zumindest wissen, wie ihr Gott von ganzer Seele lieben sollt. Ja, irgendwie so innen drin liebe ich ja Gott. Nein. Was bedeutet das? Mit meiner ganzen Bedürftigkeit. Gott lieben bedeutet, ich weiß, dass ich nicht existiere, es sei denn, Gott schenkt mir kein Leben. Ich weiß, ich bin auf Gott angewiesen. Ich weiß, ich bin bedürftig. Gott, ich brauche dich. Ja, du liebst mich. Du weißt, wer ich bin. Und der Mensch sagt nicht, ich existiere aus mich heraus. Ich kann mich selbst ernähren. Ich arbeite ja hart genug dafür. Ich zahle die Krankenkasse. Ich mache Jogging. Ich ernähre mich gesund. Ich krieg schon hin. Und ich werde schauen, dass ich spätestens so 120 dann sterbe, also wenn ich so alt bin. Das ist nicht Gott lieben, das ist Gott verachten, nicht wissen, wer Gott ist, der Schöpfer, und wer du bist, Mensch, nämlich ein bedürftiges Wesen. Gott lieben bedeutet, ich gestehe meine Bedürftigkeit ein. Wenn du deine Bedürftigkeit nicht eingestehst, liebst du Gott nicht. Wenn du meinst, dein Leben selber in den Griff zu haben, liebst du Gott nicht, so wie die Bibel es sagt. Versteht ihr, warum es so wichtig ist, hier solche Begrifflichkeit klar zu haben, was bedeutet Seele? Denn wenn wir das nicht keine klare Definition haben, können wir nicht genau definieren und wissen, was bedeutet Gott, mit der ganzen Seele zu lieben. Wir kennen das alles. Was bedeutet das? Genauso übrigens vom ganzen Herzen, gell? Da müssen wir auch uns überlegen, was bedeutet Herz? Das ist dann einer der nächsten Puzzleteile. Aber es ist keine Theorie über irgendeinen Menschen. Ich verstehe, wie praktisch das wird dann. Also, zwei Punkte und dann Pause. Erster, der Mensch ist ein Erdwesen, ein Erdling. Er ist ein hinfälliger Mensch. Denn er stirbt, wird wieder zur Erde. Zweitens, diese Materie lebt nur deswegen, aus Gnade vor Gott, aus dem Schöpfer Gott, der diese Materie am Leben hält. Das macht den Menschen nicht nur zu einem hinfälligen, nämlich einem sterblichen Wesen, das macht den Menschen genauso zu einem bedürftigen Menschen, einem bedürftigen Wesen. Er ist angewiesen auf Gott. Und glaub mir, die ganze Botschaft der Bibel ist genau diese. Mensch, begreife doch, dass du mich brauchst. Ich habe dich gemacht. Ich habe die Spielregeln festgelegt. Ich habe den Lebensraum geschaffen. Begreife doch, dass du mich brauchst. Du brauchst mich. Nee, ich brauche dich nicht. Ich kann selber das tun. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was fehlt mir noch? Irgendwas muss ich doch noch tun können, oder? Der Mensch denkt, er kann es. Er kann sein Leben schaffen, er kann sein Leben erhalten, er kann sein Leben segnen. Er hat das Leben in der Hand. Von wegen. Ich sage, das ist Gotteslästerung. Gott lieben bedeutet aber, seine Bedürftigkeit, seine Hinfälligkeit einzugestehen, sie vor Gott zu bringen. Pause. Ich gebe euch ein paar Minuten. Ich weiß nicht mehr, wie war das? Ich glaube, wir haben irgendwann mal Pause gemacht zwischendurch, gell? Also kommt mal rein, wir drehen noch eine kleine Runde. Gucken wir uns noch ein weiteres Puzzleteilchen an. Also, Gott schuf den Menschen, ein herrlicher Plan, und er schuf ihn, und ein Wesensmerkmal des Menschen ist er einfach, dass er ein Erdwesen, ein hinfälliger Mensch, ein Adam, ein Basar, ein Fleisch. Das ist einfach von der ersten Bedeutung. Das führt uns automatisch eben zur zweiten Bedeutung oder zweiten Aspekt des Menschen. Das ist nicht alles. Der Mensch ist nicht nur Adam, er ist nicht nur einfach nur Materie, er ist nicht einfach nur ein Basar, sondern der Mensch ist eben auch ein bedürftiger Mensch. Er ist nämlich eine lebendige Seele, ein Nefesh. Das hat eben damit zu tun, dass es was mit seiner Bedürftigkeit zu tun hat, dass Gott ihn am Leben erhalten muss, diese Materie am Leben zu erhalten und als Leben funktionieren. Das hat etwas mit seiner Nefesh zu tun. Das ist Leben. Und von da aus wird alles eben mit diesem Leben gefüllt und verschiedene Begriffe werden für Leben bezeichnet. Und es eben Hals und Rachen und Blut und all das steht oder selbst Personen, bedürftige Personen, damit kann man genauso eine lebendige Nefesh zu denen sagen, eine Nefesh. Und darum sagt auch Jesus, dass er seine Nefesh für uns gegeben hat, das heißt, er hat sein Leben für uns gegeben. Wenn er sein Blut für uns gegeben hat, das heißt, er hat sein Leben für uns gegeben. Und um das deutlich zu machen, wenn die Bibel im Alten Testament so deutlich zum Beispiel auf das Nichttrinken des Blutes anspricht und so weiter, und wenn Gott sagt, wenn du das Nefesh jemanden nimmst, dass er wird das Nefesh, deine Nefesh nehmen, dann macht Gott deutlich, dass Gott Leben schützt und dass Gott für Gott Leben heilig ist und dass er allein der ist, der Leben nimmt, gibt und Leben nimmt. Kein Mensch hat das Recht, das, was Gott gibt, zu nehmen. Ob an sich selbst oder an dem anderen. Darum, das ist das Bild. Auch, und da das Blut so stark mit Leben in Verbindung gebracht wird, wird an diesem Blut das deutlich gemacht. Versteht ihr das? Ich denke, es geht nicht, so mach mein Verständnis, könnt das prüfen, und es geht nicht darum, dass die Nefesh in den Adern sozusagen im Blut lebt. Deswegen nur Mut zur Blutspende. Das ist, ich habe Angst wegen der Nadel. So. Meine Frau sagt, Willi, wir müssen gehen. Willi, wir müssen gehen. Also, ist das alles vom Menschen? Also, dass er einfach Fleisch ist, dass er Materie ist und dass er ein hinfälliger, bedürftiger Mensch ist? Nein, es ist nicht alles. Aber diese Bedürftigkeit führt uns automatisch zum nächsten Schritt, zum nächsten Aspekt des Menschen. Der Mensch ist nämlich auch ein Gemeinschaftswesen, ganz genau. Nämlich ein sozialer Mensch, ein Sozialwesen. Okay, das gehört genauso zum Menschen dazu. Und merkt ihr, wie Bedürftigkeit, lebende Seele und soziale Mensch so miteinander nämlich verknüpft sind. Das führt uns so gerade weiter. Also gehen wir in 1. Buch Mose wieder zurück und schauen, wie Gott dieses uns deutlich macht. Diese Verse gehören für mich mit zu den, ja, mit zu den schönsten, romantischsten Versen, vielleicht sogar auf den ersten Zeilen der Bibel. Ich mag das. Ich weiß es nicht. Manchen ist es gegeben, manchen nicht. Das ist eine Gabe, allein zu sein. Mir ist sie nicht gegeben, diese Gabe. Und ich kann mich erinnern, es war schon als Jugendlicher, wie ich mich danach gesehnt habe. Und ich sagte, ich will nicht alleine sein. Und ich habe gefleht zu dem Herrn. Ja, wirklich. Also ich habe gesagt, ich kann nicht alleine sein, ich bin nicht dafür gemacht. Meine Frau dagegen hat gesagt, sie kann das. Also sie hat gemeint, sie hat diese Gabe. Ja, das war nicht so einfach für mich. Und ich habe euch schon gesagt, oder ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, dass ich dann sehr theologisch arbeiten musste, um sie davon zum Gegenteil zu überzeugen, dass sie diese Gabe nicht hat, damit sie mich heiraten würde. Sonst, ich musste ihr auch erstmal die Bedürftigkeit aufzeigen. Und ich glaube, dass es Gott genauso auch macht mit mir, gemacht hat, mit den Menschen gemacht hat und das auch tut. Er zeigt uns unsere Bedürftigkeit auch in dem Bereich, nämlich was uns ausmacht. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, ein Sozialwesen. Der Mensch ist dazu gemacht, in der Gemeinschaft zu leben. Und wenn ich jetzt mal rede, dann rede ich nicht in erster Linie nur Mann-Frau-Beziehung, sondern ein Miteinander. Der Mensch vor Gott, mit Gott und ein Mitmenschen. Und das ist die intensivste Form des Miteinanders ist natürlich zwischen Mann und Frau dann. Gucken wir uns das hier spannend an, dieses Puzzleteilchen für heute und dann die nächsten drei, vier, dann einfach beim nächsten Mal. Oder halt so, wenn es fortlaufend. Beginnen wir bei 1. Mose Kapitel 1, Vers Vers 27. Von diesem Vers mal ausgehen, okay? Das ist sozusagen, wo Gott sagt, so habe ich den Menschen gemacht. Im Kapitel 2 war ein Zoom, da wird es uns detaillierter gesagt, aber hier geht es allgemein, wie hat Gott den Menschen geschaffen? Den Aspekt, der vorher noch auftaucht, den sprechen wir auch nochmal an, aber mir geht es jetzt um diesen Aspekt hier. Vers 27. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Und wie sieht dieses Bild aus? Ganz genau. Und er schuf ihn als Mann und Frau. So, man kann viel darüber spekulieren, darüber, was diese Ebenbildlichkeit Gottes wie sich sie auswirkt, wie sich zeigt. Und da werden viele Ansätze uns vorgestellt, unter anderem in seiner Kreativität, in seiner Liebe, in seinem Denken. Also das sind verschiedene Aspekte. Und ich denke, es widerspiegelt ein Stück weit das. Aber ich denke, dass die Bibel hier uns zwei wesentliche Merkmale der Ebenbildlichkeit zeigt. Den ersten, den sprechen wir beim nächsten Puzzle, aber der zweite Aspekt, das ist in Vers 27. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und jetzt wird uns gesagt, wie dieses Bild aussieht und dieses Bild sieht aus wie Mann und Frau. Gott schuf ihn nach seinem Bild und schuf ihn als Mann und Frau. Also wir müssen erstmal, sag ich mal, ganz blöd nicht viel spekulieren. Gott schuf ihn nach seinem Bild als Mann und Frau. Nun, das hören manche vielleicht gerne, weil sie sagen, ich wusste schon immer, dass Gott ein Stückchen Mann und auch ein Stückchen Frau ist. Ja, das ist es nicht. Wie ist Gott? Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, müssen im Geist in der Wahrheit anbeten, weil Gott ist Geist. Gott ist weder Mann noch Frau. Das ist ganz, ganz wichtig. Gott ist weder Mann und Frau, Gott ist Geist. Also wenn die Bibel sagt, Gott schuf ihn uns nach seinem Bild und als Mann und Frau, dann ich denke, dass dieses Mann und Frau nicht eben um seine Körperlichkeit geht und nicht die Aspekte, was eine Frau hat, die Sensibilität und all diese, und der Mann, die Härte, keine Ahnung. Ich denke, darum geht es hier nicht. Denkt euch was aus. Ich denke, das, was Mann und Frau ausmacht, ist nämlich genau das, was wir geschaffen worden sind, nämlich Beziehungsfähigkeit, Gemeinschaftsfähigkeit. Das ist Mann und Frau, das macht Mann und Frau aus. Ich denke, es wird allein dadurch deutlich, das heißt, und Gott sprach, lasst uns. Manche sagen, ja, man geht zu weit, wenn man hier die Trinität hineinspricht und hineininterpretiert. Aber ich denke, genau das, was Gott und Vater, Sohn und Vater aufzeigt und der Heilige Geist, Sohn, Heilige Geist, Vater, das ist was der tiefste Ausdruck von Gemeinschaft, wie man Gemeinschaft haben kann. Lies mal das Johannesevangelium, das zum Beispiel komplett oder und im Wesentlichen Kapitel 17, da werdet ihr sehen, wie innig die Gemeinschaft zwischen Gott und Vater, Gott dem Vater und Gott dem Sohn ist. Das ist der tiefste Ausdruck der Gemeinschaft, der Ebenbildlichkeit, diese Gemeinschaftsfähigkeit. Und ich denke, dass der Mensch von seinem Wesen ist, in erster Linie ein Gemeinschaftswesen ist. Darin widerspiegeln wir Gott. Gott sucht Gemeinschaft mit Menschen. Er schuf den Menschen. Warum? Um mit ihm Gemeinschaft haben zu wollen. Das ist sein Anliegen von Anfang an. Als der Mensch rebelliert, was macht Gott? Er sucht weiter Gemeinschaft. Adam, wo bist du? Und er findet einen Weg und er löst den Weg. Er, von grundlegender Welt wusste er um diesen Fall. Und ihm geht es darum, den Menschen hin und zurückzuführen, wieder in die Gemeinschaft. Schaut mal, Kapitel 2, Vers 8. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hatte. So, ganz trocken. Jetzt schaut mal nochmal genau, was da steht. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden. Also ganz kurz, er machte einen ganz besonderen Ort. Neben auf dieser herrlichen Welt, die ganze Welt Gott den Menschen gegeben hat, macht er einen ganz besonderen Ort. Wir kennen, oder man bezeichnet das oft auch als Paradies, gell? Wisst ihr, was in der Offenbarung gegen Ende, von was die Rede ist? Auch von einem Paradies, gell? Wo wir hineingehen wollen, wo Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was ist der Ort? was ist im Paradies? Gemeinschaft. Wir werden endlich bei ihm sein. Paulus sagt, ich würde so gern jetzt bei ihm sein. Bei ihm sein. Heute wirst du bei mir sein, mit mir Gemeinschaft haben, in einer Art und Weise, wie es hier nicht geht. Ohne die Hindernisse, ohne die Schwierigkeiten, ohne all das, ohne die Sünde, ohne die Hinfälligkeit, ohne diesem bei ihm sein. Wenn hier wird uns das erste Bild gezeigt, nämlich Gott macht ein Paradies, einen Ort, und jetzt macht was passiert. Er nimmt den Menschen und setzt ihn in den Garten. Bock. Setz dich hin, so wie ich zu meinen Kindern sage. Setz dich jetzt hin. Toll. Und da sitzt du auf dem Baumstumpf und dreht Däumchen. Nee, ich denke, Gott nimmt den Menschen und was es hier geht, und er bringt ihn zu sich. Er bringt ihn zu sich selbst. Nämlich an den Ort, wo er mit ihm Gemeinschaft kann. Darum, um dieses Bild geht es hier im Paradies. Es ist ein herrlicher Ort übrigens, wo alles gibt. Wo, ein perfekter Ort, so wird er beschrieben, mit Gold und Diamanten und allem drum und dran. Also in den Bildern. Also der Mensch ist darauf aus, Gemeinschaft zu haben, so wie Mann und Frau darauf aus sind, Gemeinschaft zu haben. Und der Mensch kann nicht alleine leben. In erster Linie ist der Mensch dazu gemacht, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Entfernt er sich von Gott, jetzt müssen wir so vorstellen, entfernt er sich von Gott, sagt, ich will nicht mit Gott leben, dann entfernt er sich von der Quelle des Lebens, entfernt er sich von seiner Berufung, und darum sagt Gott, du wirst anfangen zu sterben. Denn du bist ein bedürftiges Wesen. Ich bin Gott. Ich habe dich so gemacht, dass du in meiner Gemeinschaft am Leben bleibst. In dieser Gemeinschaft, das ist dein Leben. Entfernst du dich davon, aus dieser Gemeinschaft, dann beginnst du an, so Erde zu werden. Das Hebräische heißt, sterbend wirst du sterben. Das heißt, du wirst hinfällig, also du wirst zur Erde zurückkehren. Du wirst sterbend wirst du sterben. Also es ist nicht an dem Tag, wirst du umfallen. Das ist das nicht, was er sagt. Manche sagen, ja, hat Gott sein Wort nicht gehalten. Und dann wird da hineingedeutet, ja, das ist der geistliche Tod. Adam hat ja weitergelebt, über 900 Jahre. Hat Gott sein Wort nicht gehalten? Hey, ja, der ist ja geistlich gestorben. Nein, hier geht nicht Adam, dazu kommen wir, Adam war nie geistlich lebendig. Adam ist eine lebendige Seele, nicht ein lebendiger Geist. Adam war nie geistlich lebendig. Adam, er sagt, ab dem Moment, wo du dich von mir entfernst, beginnt, kann die Materie nicht leben, Nefesh wird sterben. Und deswegen, Kapitel 3, du, zum Erdboden wirst du zurückkehren. Das ist die Folge. Warum? Die Gemeinschaft ist so auch wichtig. Die Gemeinschaft mit Gott, aus der Gemeinschaft mit Gott lebt der Mensch. Entfernt er sich aus der Gemeinschaft, beginnt er an zu sterben. Jetzt wird das deutlich. Nun, der Mensch glaubt das nicht. Der glaubt nicht, dass er die Gemeinschaft braucht. Und dass der Mensch begreift, dass er Gott braucht, muss Gott ihm die Lektion, muss ihm das beibringen. Als Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon gemacht haben. Warum hat Gott Israel 40 Jahre in der Wüste rumstampfen lassen? Eine Lektion erhalten. Welche? Weil sie ungehorsam waren, die Bösen, dann halt Strafe, 40 Jahre. Ist zum Teil richtig, aber 5. Mose Kapitel 8, rechts bei mir hier in der Mitte, heißt es, damit ihr erkennt, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt. Damit ihr erkennt, eure Sandalen sind nicht zerschlissen, ihr habt immer zu trinken, immer zu essen. Schaut mal, ihr kanntet mich vorher nicht, 40 Jahre habe ich euch jetzt geführt und 40 Jahre habe ich euch gesagt, ihr braucht mich, ich erhalte euch am Leben, ich versorge euch. Wisst ihr, wer ich bin? Ich bin der Schöpfergott. Ich stelle mich jetzt vor, 40 Jahre in der Wüste. Ich bin das Manna, ich bin das Wasser, ich bin die erhöhte Schlange, ich bin die Feuersäule, schaut mal, wer ich bin euer Rettergott. Ihr müsst mit mir leben, ich bin der einzige Gott. Ohne mich sterbt ihr. Die Wüste ist ein Symbol für die Welt. Und jetzt stellt sich Gott vor, ihr braucht mich. Es ist nicht nur einfach nur Gott bestraft, ihr wart ungehorsam. Nein, Gott zeigt die Bedürftigkeit. Und wenn erst wenn wir sagen, oh, ich verdurste, okay, dann gebe ich dir zu trinken. Erst wenn er schreit, ich habe Hunger, dann sättigt Gott uns. Also damit der Mensch, ich will so ausdrücken, der Mensch muss seine Bedürftigkeit erkennen. Und Gott tut alles dafür, um uns diese Bedürftigkeit erkennen zu lassen. Nicht in erster Linie, weil er sagt, es macht mir so Spaß, euch leiden zu sehen. Sondern er weiß, dass wenn wir unsere Bedürftigkeit nicht erkennen, wir niemals zu ihm kommen würden und um Hilfe schreien würden. Aber er sagt, ruf mich an in der Not und ich werde dich retten und du wirst mich preisen. Ich werde mich an dir verherrlichen. Guck mal, wie es im Kapitel 2, wie Gott Adam aufzeigt und uns sozusagen zeigt, wer wir sind, unsere Bedürftigkeit. Ich glaube, bei der einen oder anderen Gelegenheit habe ich das schon mal gemacht. Deswegen hier in ein paar Minuten kurz nochmal hinein. Schaut mal, ab Vers 18 im Kapitel 2. Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er ist ein Sozialwesen. Er ist ein Gemeinschaftswesen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wer sagt das übrigens? Gott. Nicht Mensch. Das sagt erstmal Gott bei sich. Er geht nicht zum Adam und sagt, Adam, es ist nicht gut, dass du allein bist. Ja, schön, Gott, danke für die Info. Nein, das heißt, das ist die Feststellung. Und Gott sprach, der Herr sprach, es ist nicht gut. Und dann heißt es, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und jetzt ist wichtig, keine Azubine, nur nebenbei. Nicht eine, die ihm den Schraubenzieher halten kann oder das Bier aus dem Keller holen, so die klassischen Klischees. Nein, nein. Hier ist Hilfe, warum Hilfe? Was, wenn man allein ist, was? Okay, nochmal erinnert euch, was ist der Mensch nochmal vorher? Bedürftig. Der Mensch ist bedürftig. Er kann nicht aus sich allein alles. Nicht nur, dass er Gott braucht, er braucht auch jemand, ein Gegenüber. Er braucht eine Hilfe. Und nicht, ah ja, ich bin komplett, ich bin perfekt und weil ich kein Bedürfnis habe, aber es wäre noch eine Spielgefährtin, wäre noch nett. Das ist nicht das, was die Bibel sagt, sondern sie sagt, der Mensch ist bedürftig, er kann eben nicht alles und kann eben nicht alleine. Und er braucht jemanden, die ihm zur Seite steht, eine Hilfe. Und das allein das ist ja schon eine Riesenaufwertung von manchen Positionen und Theorien, oder? Also nicht, okay, halt noch eine Frau dazu gemacht. So eine Azubine, wie gesagt. Nein, es ist im Gegenteil, das macht den Adam so klein. Denn ohne die Eva ist er nicht komplett. Ist er bedürftig einfach. Ja, aber nur vom Gedankengang. Der Mensch, Erdling, ein lebendiges Wesen, bedürftiges Wesen. Und jetzt wird uns gezeigt, wo das Bedürfnis gestillt wird, nämlich Sozialwesen, Gemeinschaftswesen und auf diesen beiden Ebenen Beziehung zu Gott. Und da könnte ich mit euch ins Neue Testament gehen und aufzeigen, was Jesus Christus in seinem Erlösungswerk und wie Beziehung definiert und gezeigt wird. Aber genauso auch mit den Menschen. Nur nebenbei. Wenn man überlegt, was die Konsequenzen des Sündenfalls ist, mit was haben die Gemeinden am meisten Probleme? Zwei Sünden, Hauptkategorien. Es ist die eine Kategorie ist Unreinheit und die zweite ist Uneinheit, keine Einigkeit. Ja, die zwei Kategorien. Das heißt, damit ringt die Gemeinde. Das sind die Folgen. Die Unmoral bzw. die Unreinheit des Menschen und das andere, der permanent, überall, es ist die Gemeinschaft, die leidet. Schaut mal die Gemeinden, das ganze Problem, es ist immer Gemeinschaft. Ich komme an Orte, an Gemeinden, die so klein sind, dass ich mich frage, wie klein sie sind und sie schaffen sich zu teilen. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht, die beweisen das, dass man noch sich teilen kann. Kennt ihr den Witz, gell? Wenn zwei Baptisten auf eine Insel kommen, was dann passiert? Sie gründen drei Gemeinden. Ja. Also, das, Es ist unglaublich, wie Christen das schaffen, wie Gemeinden das schaffen. Und ich denke, wenn wir darüber uns im Klaren sein würden, was jetzt gut, dass du jetzt ja. Okay, wenn wir uns im Klaren sein würden, was das bedeutet, aber wir sind dazu in diese Gemeinschaft hineingeschaffen. Allein der Gedanke, ich kann für mich selbst allein sein, ich kann meinen Glauben selbst leben, ich brauche niemanden. Das ist eine Irrlehre, das ist eine Lüge des Teufels. Du bist nicht so geschaffen, allein zu leben. Das geht nicht. Nicht nur in der Gemeinde, sondern überhaupt. Du kannst nicht allein existieren. Du bist bedürftig. Gott hat dich dazu gemacht, in einer Gemeinschaft zu sein. Und seid ehrlich, in dem Moment, wo wir uns zurückziehen, schaut euch mal diese Phasen des Lebens an, wie anfällig und wie schwach wir sind. Wie unser geistliches Leben in den Keller geht. Wie anfechtbar wir werden. Aus der Gemeinschaft. Aus der Gemeinschaft mit Gott und aus der Gemeinschaft mit Mitmenschen. Sobald wir uns zurückziehen, werden wir verwundbar, weil wir alleine nicht können. Das ist nicht uns drin. Gott hat uns so nicht gemacht. Er hat uns bedürftig gemacht. Also, und jetzt schaut mal, also Gott sagt, ich will ihm seiner eben Bedürftigkeit entgegenwirken, ihm eine Hilfe geben. Und jetzt wird es wichtig, wie soll diese Hilfe sein? Die ihm entspricht, okay? Das ist die Vorgabe. Und jetzt passiert Folgendes. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Also Gott, der Herr, machte all die Tiere. Und wir haben gelesen, was waren das für alle Tiere? Auch lebende Wesen, gell? Auch lebende Seelen. Also kein Problem, oder? Da muss doch irgendetwas unter denen sein, wo man Gefallen finden könnte. Für jeden was dabei. Langer Hals, dicker Po, große Ohren. Ich denke an Tiere, oder? Ja. Ja, was? Giraffe? Ja? Nilpferd? Kuh? Okay. Interessant. Und Gott, der Herr, machte das. Und dann geht er vorbei. Und dann, er soll Namen nennen. Zwei Aspekte. Einen werden wir nochmal das nächste Mal uns anschauen. Mit Namen nennen hat was mit Herrschaft zu tun. Aber der eine mit Namen nennen hat das auch was in Beziehung treten zu tun. Wenn ich etwas einen Namen gebe, dann setze ich mich mit etwas auseinander und setze mich mit ihm in Bezug und sage, oh, passt das oder passt das nicht? Sehr, sehr wichtig, das hat was mit Namen zu geben zu tun. Ich identifiziere mich mit dem oder nicht. Ich sage, das entspricht mir oder nicht. Und dann sage ich entweder, es ist so wie ich oder es ist nicht wie ich und dann benenne ich es. Also, was passiert? Warum muss Adam Namen geben? Warum gibt Gott ihm nicht einen Namen und sagt, Adam, hier ein Katalog, und wie mein Sohn, und jetzt lern mal die Tiere auswendig. Affe, es wird doch auch gegangen, oder? Als ob Gott nicht kreativ genug ist, Tiere zu benennen. Nein, er überlässt es in Adam. Warum? Ich glaube, weil hier genau der Punkt stattfindet, dass Gott ihm seine Bedürftigkeit, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, erst deutlich machen muss. Ich karikatiere das mal. Adam steht da, geht so eine Kuh vorbei, denkt so, gut, dass ihr meine Gedanken jetzt nicht lesen könnt. Gut, nee, irgendwie, es war nett, aber nicht das, was ich gerne hätte. Nee, dann kommt so eine Ziege vorbei, oh, blöd. Und dann kommt so ein Elefant vorbei, denkt, wuhu, viel zu groß. Egal, was vorbeigeht, blöd, nee, nicht gut, nicht hübsch, nicht. Nee. Nein, letztendlich nichts. Er hat sich alles angeschaut. Er hat alles sich genau angeschaut und hat für alles einen Namen gefunden. Wie hieß Adam nochmal? Erdlinge. Adam. Und er fand aber nichts irgendwie interessant, was so ist wie er. Und das macht Gott. Er zeigt, er lässt alles an ihm vorbeigehen. Und Gott entsteht in ihm, lässt in ihm dadurch, durch diesen Prozess, erstmal die Bedürftigkeit klar werden. Sonst dachte er, hey cool, alles für mich allein, ganze Paradies hier, hey, keiner stört mich. Kann essen, was und wo und wie viel ich will. Keiner sagt mir, wann ich aufstehen muss, dass ich einen Garten machen muss. Keine Ahnung, alles ist gut. Ausschlafen und keine Ahnung. Ist doch perfekt, oder? Oh. Und dann Gott sagt, wirklich, Adam, ist so bequem hier, gell? Ja, mir geht's prima. Aber schau mal, fehlt dir nicht etwas? Ja, wieso denn? Ja, aber guck mal, ich habe dich so gemacht, ich habe dich zu einem Beziehungswesen gemacht. Du musst jetzt Beziehung pflegen. Ja, guck mal, hier habe ich doch. Und dann, wen hast du da? Oh nee, mit dem kann ich keine richtige Beziehung führen, das funktioniert auch nicht, das endet nicht gut. Und so. Es entsteht eine Sehnsucht. Nicht nur eine Sehnsucht, wo keine Nahe, sondern ich denke, Adam nimmt seine Bedürftigkeit jetzt wahr. Und ich glaube, das ist der Weg, wie Gott mit uns geht. Er weiß, was wir brauchen. Wir wissen es nicht immer. Aber er führt uns dahin, dass er uns in die Bedürftigkeit hinein will. Ich glaube, dass manche Gemeinden, die dann stöhnen und die Probleme haben, man das nicht immer so nur negativ sehen muss. Sondern ich glaube, dass Gott manche einfach Gemeinden solche Zeiten gibt, um ihnen ihre Bedürftigkeit wahrnehmen zu lassen. Durch Tradition, durch bestimmte lange Jahre, Zeiten, festgefahrene Strukturen hat man sich bequem gemacht, es ist alles okay und man nimmt nicht mehr die wahren Bedürfnisse mehr wahr. Und dann lässt Gott manches aufbrechen, manches entstehen. Und auf einmal merkt man, oh, wir verdursten und wir verhungern. Gott sagt, ja genau, der Mensch lebt nicht nur von und dann Punkt, Punkt, sondern von. Und er lässt uns das in diese Sehnsucht entstehen. Und ich denke, ihr könnt das runterbrechen auf euer einzelnes Leben. Und darum möchte ich euch einfach ermutigen an dieser Stelle, nicht jede Niederlage, nicht jedes Wehwehchen und nicht jede Schwierigkeit nur als Fluch oder als negativ zu sehen, sondern darin die Wegweisung Gottes auch zu sehen und genau hinzugucken, wo Gott einem die Bedürftigkeit aufzeigt. Wovon haben wir uns entfernt? Was geht es eigentlich? Was brauchen wir eigentlich? Und dann wieder zurückzukehren und sagen, okay, Herr, ich merke, ich brauche das. Und schaut mal, was dann passiert, Vers 20. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe. Also, keinem entsprechend, ihm entsprechend, also nicht gleich. Und Vers 21 folgende. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Und er nahm von den Rippen und verschloss ihre Stelle im Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zu den Menschen. Das ist schön. Und Gott brachte sich zu den Menschen. Übrigens, mancher Jugendliche kam zu mir und sagte, oh Willi, ich krieg nie. Meistens kamen die Jungs eine, auch die Mädchen einen. Und mein Rat immer, geh schlafen. Und ich konnte mich auf 2. Mose berufen. Und glaubt mir, nicht nur einmal, aber an einen konkreten Fall kann ich mich erinnern, wie ich mehrere Male mit dieser Person, dieser Person geredet habe und sie meinte, haderte richtig dran. Und ich sagte, vertrau Gott, geh schlafen. Und sie kam zu mir dann später und sagte, ich habe mich schlafen gelegt. Gott hat mir einen Adam. In dem Fall war es ein Adam dann. Gott sorgt dafür. Wenn wir bedürftig sind, wenn dann Gott anvertrauen und den Weg mit ihm gehen. Und jetzt passiert Folgendes. Dann bringt Gott den Menschen, also den Menschen, und schaut mal die Reaktion, und ich liebe diese Stelle, Vers 23. Da sagte der Mensch, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll wie? Männin heißen. Was passiert hier? Also merkt ihr, also ich kann das jetzt, ich bin schon ein bisschen müde und es ist schon spät und mein Hals ist ein bisschen trocken, aber er flippt hier völlig aus. Könnt ihr vorstellen, nach den allen Tieren, die vorübergegangen sind, blöd, blöd, nicht wie ich, nicht wie ich, nicht wie ich, auf einmal kommt jemand und sagt, das ist ja wie ich. Die entspricht ja voll mir. Die ist ja so wie ich. Er kann es nicht fassen. Endlich jemanden gegenüber. Endlich jemand, der wirklich hilft. Jemand, mit dem er wirklich die intensive Gemeinschaft führen kann, leben kann. Und schaut mal, was passiert. Er nennt sie. Jetzt macht er wieder. Er hat Tiere benannt und jetzt sagt er, jetzt nenne ich dich so Weib. Nein, sondern jetzt setzt er sich mit ihr auseinander und sagt, und wie heißt sie? Wusstet ihr, dass ihr Frauen Männin heißt? Komisch, gell? Warum heißt sie Männin? Nicht, schau mal, Mann, genau das Gleiche, ja dann Männin. Willi, Lilly. Versteht ihr? Die ist ja wie ich. Nur ein Buchstabe ändern. Aber im Wesentlichen, die entspricht mir. Ja, ich habe es so ausgesucht. Schlafen gelegt, nachdem ich gemerkt habe, ich kann nicht allein. Und erst in dem Moment, wo ich es aufgegeben habe, wirklich, wo ich aufgegeben habe, und gesagt, Herr, das war's. Die Frauen sind für mich gestorben. Dann hat Gott mir vorübergeführt und dann war ich hin und weg. Dann endlich kann ich sagen, Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem. Das heißt, sie ist wie ich. Und jetzt sucht er nach einem Namen. Und dieser Name macht nämlich deutlich, die ist wie ich, nämlich Mann, genau wie Mann, und aber ein bisschen anders. Doch, aber wie ich, Männin. Das ist Wahnsinn, was da passiert. Jetzt wird gesagt, wo Gemeinschaft stattfinden kann. Wo kann Gemeinschaft stattfinden, wo nicht? Wo Gleichheit herrscht. Diese Gemeinschaft in dem Sinne, wie Gott sie gedacht hat, kann nur stattfinden, wo entspricht mir. Okay? Bei den anderen, obwohl es auch lebendige Wesen, aber das ist noch kein Unterschied. Aber auf der Gemeinschaftsebene, das ist der Unterschied. Ich sage, das erhöht den Menschen über den Tier. Nicht, dass das, also ich glaube, wir den Tiere können weit mehr, als wir ihnen zutrauen, aber das war eine andere Geschichte. Aber das ist das, was besonders. Gott macht kein Esel zu einem Gegenüber. Er macht mich ein Esel zu einem Gegenüber. Das ist erstaunlich. Aber es muss Gleichheit sein, gell? Oder? Wie ist nochmal Gott? Gott ist Geist. Und wir sind was? Erdwesen. Wir sind Adama. Wir sind Nefesh. Blöd. Entspricht nicht mir. Der erste Mensch entspricht mir nicht. Es ist Erdling. Es ist eine lebendige Nefesh. Was ist er nicht? Geist. Wir bleiben immer noch bei der Bedürftigkeit. Und nur so viel. Paulus sagt, dieses Geheimnis, über das wir hier reden, ist groß. Gell? Ich deute es auf Christus und die, dass wir als Gemeinde mit Christus Gemeinschaft haben können. Was muss passieren? Wir müssen sein wie er. Darum werden wir verwandelt in sein Bild. Gell? Aber jetzt wisst ihr, warum Christus entschlafen ist. Oder warum Adam schlafen gelegt wurde. Ihr wisst, warum von Adam etwas genommen wurde und warum, was wir von Christus bekommen. Wenn nämlich von Christus nicht genommen wird und uns nicht gegeben wird, wird er nicht sagen, Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. In andersrum, Geist von meinem Geist. Wird er nicht sagen können. Dann aber auch keine Gemeinschaftsfähigkeit. Wenn ihr nicht von Neuem geboren wird, könnt ihr nicht hineinkommen. Könnt ihr keine Gemeinschaft haben. Das Geheimnis ist groß, aber es beginnt hier. Und darum sage ich, ist der erste Adam nie der letzte Adam der Plan gewesen, sondern das ist ein Weg. Und wir beginnen das erste ist ein Erdwesen, es ist ein Lebewesen, es ist ein Sozialwesen, also ein Gemeinschaftswesen. Aber es braucht noch mehr. Es braucht noch mehr. Bis zum Höhepunkt. Und das, was ich hier angesprochen habe, darauf läuft es nämlich hinaus. Dass der Mensch ein Geistwesen wird, damit er mit Gott Gemeinschaft haben kann. Aber davor gibt es noch 1, 2, 3. Noch 3 weitere Aspekte, die wichtig sind zu beachten. Die machen wir das nächste Mal. Ich hoffe, ihr habt euch auf dieser Reise jetzt fast zwei Stunden nicht verloren und euch ein bisschen euch selbst näher gebracht und eben den anderen gegenüber auch. Ich würde dann beten und dann machen wir Feierabend. Mit dem Psalmist auszusprechen, Psalm 139, wie wunderbar hast du uns gemacht, hast du mich gemacht. Wer kann die Gedanken, diese Summen fassen? Wer kann das nachvollziehen? Ich kann es nicht fassen. Allein das, was du offenbarst, allein das, was du uns zeigst in deinem Wort, ist so tief, ist so groß und so herrlich. Ja, danke, Herr, dafür. Ich danke dir, Herr, dass du dir die Hände schmutzig gemacht hast, dass du es gewollt hast, dass du uns gewollt hast, vor allem mit diesem herrlichen Ziel, Herr, mit dir Gemeinschaft zu haben. Darum geht's. Davon leben wir, dafür leben wir, darum existieren wir. Das ist unser Sinn des Lebens. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du diese Zeit, diese Fehlbarkeit, diese keine vollkommenen Worte gebrauchst, um uns klarzumachen, was du mit uns vorhast und wer wir in deinem Licht sind. Herr, dass wir nach deinem Gebot leben können, nämlich dich wirklich zu lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit all der Kraft. Danke, Herr, für diesen Abend heute, danke für diese Lerngemeinschaft, für jeden Einzelnen, der sich bereit darauf einlässt und die Zeiten nimmt und herkommt. Herr, segne ihn dafür. Und lass die Worte, die deine sind und die von dir gesegnet sein wollen, lass sie aufgehen in den Herzen. Den Rest, Herr, nimm es weg, dass es keinen Schaden anrichtet. Darum bitte ich dich. Amen.